Und jetzt habe ich kurz Empfang verloren, weil ich zwei Fragen habe. Also Erfahrung, ist das etwas, was man nicht mit Tier steuern kann? Weil Gefühle kann man ja auch irgendwo noch mit dem Kopf steuern und Erfahrung ist etwas, was einfach ein Sein ist. Es ist einfach plötzlich da und man weiß auch gar nicht, warum es jetzt da ist. Kann man das so beschreiben?
Es nicht passiert ganz. Einfach. Nicht, das ist schon richtig, es geschieht einfach. Aber Gefühle kann man auch nicht wirklich kontrollieren. Man kann sich nur vorstellen, dass man sie kontrolliert. Man kann sich nur vormachen, dass man sie steuert und kontrolliert. Aber in Wirklichkeit gehen sie dann in den Untergrund und kommen in den Träumen wieder, kommen am nächsten Tag wieder. Aber man kann so tun, als wenn man da mehr Kontrolle drüber hätte. Während bei der tieferen Erfahrung, in gewisser Hinsicht, wenn man meditative Übungen macht, kann man Teile dieser tieferen Erfahrung auch steuern. Man kann sie mit Hilfe von Übungen, aber nur für eine bestimmte Zeit gewissermaßen herbeirufen. Aber das hat nach meiner Auffassung auch noch nicht die Tiefe, die es haben kann. Und es hat vor allem nicht die Dauerhaftigkeit, die es haben kann. Und da ist auch der Unterschied von Erfahrung zur Seinsweise. Eine Erfahrung, die ist immer zeitbezogen und kommt und geht, wie tief auch immer sie ist. Aber die Daseinsweise ist etwas anderes. Es wird zwar erfahren, aber es ist keine Erfahrung.
Also sie geht nicht mehr.
Genau. Es ist einfach da und ist erfahrbar als etwas, was immer schon da gewesen ist. Schon bevor diese Erde da war.
Das ist das, was uns alle verbindet?
Man kann nicht sagen verbindet, weil es ist das Einssein. Und Einssein ist etwas anderes als Verbundenheit. Weil Verbundenheit gibt es nur zwischen Teile, die nicht eins sind.
Okay.
Es ist das, wo wir alle dasselbe sind. Verbunden sind wir auf der Ebene der Form. Als Wesen derselben Gattung, mit unseren Ahnen und mit den anderen Menschen. Da gibt es Verbundenheit. Aber in dieser Tiefe gibt es nur Einssein und keine Verbundenheit. Ist auch gut, wenn man das unterscheidet. Es klärt so manches, wenn man anfängt, die Dinge klarer zu kriegen.
Und hast du dann noch, wenn du immer im Moment lebst, hast du dann noch Ziele für dich, die du definierst, was du alles noch machen möchtest? Oder hat das damit jetzt nicht unbedingt was zu tun?
Doch. Die Ziele hängen mit dem praktischen Leben zusammen.
Ja.
Wie ich vorhin diese Unterscheidung gemacht
genau.
habe. Ne? Und es gibt Ziele. Es gibt nicht so sehr, ich würde nicht sagen, dass das Ziele sind, die ich habe. Zum Beispiel halte ich es für die Entwicklung der Welt und die Entwicklung unserer Gesellschaft für ein eminent wichtiges Ziel, dass die Spiritualität, und zwar diese ernsthafte Spiritualität, nicht nur in Nischen und im Untergrund, im kulturellen Untergrund existiert, sondern in der Mitte der Gesellschaft ankommt. Das heißt, dass sie in Talkshows, im Fernsehen einen Platz findet, dass spirituelle Lehrer im Fernsehen präsent sind, dass mit denen diskutiert wird, sodass jeder Mensch in der Gesellschaft über das Vorhandensein des Aufwachens und was es ist, Bescheid weiß. So ähnlich wie in den 80er Jahren gab es auch Tausende von Schulen, aber jeder tat so, als wenn es das nicht gäbe. Plötzlich wurde es kulturell präsent. Dann seitdem haben wir einen schwulen Bürgermeister hier in Berlin und einen schwulen Außenminister, wen auch immer, aber immerhin, und jedenfalls verändert sich das. Es ist gesellschaftlich kulturell präsent geworden. Und dass das mit der Spiritualität passiert, das halte ich für einen der wichtigsten Entwicklungsschritte, die, so rechne ich, in den nächsten 10, 15, 20 Jahren realisierbar ist. Das hätte zum Beispiel dann zur Folge, dass viele Menschen leichter zum spirituellen Weg finden können, die jetzt schon spirituelle Erfahrungen machen, aber nicht wissen, wohin damit und was es ist. Es würde auch dazu führen, dass mancher seinen Eltern nichts mehr vorzumachen muss, dass er abends zum Satsang geht, weil die wissen darüber Bescheid. Und es hat viele andere positive Auswirkungen. Es hat vor allem die Auswirkung, dass den Menschen dann deutlich ist, dass es neben diesem gegenwärtigen Lebensentwurf eine grundlegende Alternative gibt, die vielleicht auch für die dann anziehender wirkt und attraktiver wird. Also das hat eine, und das wiederum hat auch positive Auswirkungen auf die gesellschaftlichen Bedingungen, dass die Wachstumsziele und andere Ziele, was ist mir eigentlich wichtig im Leben, wo will ich meine Zeit und meine Ressourcen für verwenden, dass das dann anders beantwortet würde. Also halte ich das für ein ganz wichtiges Ziel. Und mir scheint es so zu sein, dass vielleicht auch aufgrund meiner Herkunft mit jahrelangen oder jahrzehntelangen psychologischer Arbeit und Arbeit auf verschiedenen Kongressen und anderen, dass meine Aufgabe, dass ich daran sehe, daran mitzuwirken. Neben dem Schüler zu unterstützen, aufzuwachen, daran mitzuwirken, dass das mehr in die Gesellschaft ankommt. So, das ist ein Ziel für mich, aber es ist jetzt nicht ein Ziel, was irgendwie mir wichtig wäre. Ich habe nichts davon. Mein Wohlbefinden ist davon nicht beeinflusst. Aber mir scheint es so zu sein, dass mir das zugewachsen ist.
Okay. Und die meisten Menschen haben Ziele, die für sie persönlich gut sind und nicht nur für die Gesellschaft.
Ja, ich würde sagen, nicht ganz. Es könnte ein Ziel sein, was mir persönlich zukommt, aber wo ich nicht den Wert meiner Persönlichkeit und das Glück in meinem Leben von abhängig mache. Und das ist was normale Menschen. Die haben ein Ziel und haben den Eindruck, wenn ich dieses berufliche Ziel erreiche, dann kann ich endlich glücklich sein und dann kann ich endlich mit mir zufrieden sein und auch die anderen Menschen müssen sehen, dass ich etwas richtig wert bin. Das ist die persönlichen Ziele.
Das ist das Ego-Ziel.
Genau.
Sozusagen.
Ja.
Was du davor gesagt hast, hat schon eine meiner Fragen beantwortet, weil ich habe ja gesagt, dass ich Drehbuchautorin bin und wollte von dir eben gerne mal wissen, was du denkst, was im Fernsehen so fehlt. Und das hast du jetzt eigentlich schon fast beantwortet.
Ja.
Und ich arbeite gerade an einem Konzept, was in eine sehr spirituelle Richtung geht oder wo solche Charaktere vorkommen, die sich sehr damit auseinandersetzen.
Ja, ja.
Finde ich sehr spannend und finde ich gehört einfach in diese Welt heutzutage.
Ja, ja. Der Boden fängt ja an, irgendwie sich zu entwickeln. Es gibt ständig Sendungen, wo irgendwelche buddhistischen Mönche auftauchen. Das passt ja auch gut in die Farbe, jetzt farblich irgendwie in das Fernsehbild. Ne? Dann die Zeit hat jetzt seit einiger Zeit eine regelmäßige Beilage über Glauben und, wie nennt sie das, Glauben und Zweifel oder irgendwas, so eine religiös orientierte Diskussionsplattform. Aber in all diesen Plattformen und auch im Fernsehen bleibt diese doch sehr beachtliche spirituelle Bewegung des Satsang, Advaita, des Aufwachens noch ausgespart.
Angst. Das ist
erstaunlich. Angst.
Ja.
Und so kann man aber sehen, dass schon der Boden irgendwie entsteht und dass es nicht mehr so lange dauern wird, bis es da irgendwie einen Durchbruch gibt.
Und siehst du das auch so? Ich sehe das auch schwierig für jeden Einzelnen, der vielleicht dem Aufwachen zustrebt. Also ich traue mich kaum sagen zu dürfen,
genau,
dass ich das eigentlich möchte. Und die Erleuchtung, dann, das ist ja wie so ein Witz, machst du einen Witz, das könnte ich dir erzählen, aber niemandem anders. Also meine Familie würde denken,
wir müssen nicht hören, denken, mein Gott, jetzt müssen wir uns auch machen. Genau. Und sie denken, ja.
Und ist nicht auch der Weg dahin heutzutage noch recht schwierig, weil man eben damit nicht offen sein kann, weil die Gesellschaft das eben nicht vorgibt.
Genau.
Weil die ist noch sehr kirchlich geprägt und die sind dann
nur. Ja, nicht kirchlich nur, sondern
religiös.
Eher ja noch mehr noch atheistisch. Die sind einfach zu rational geprägt seit der Aufklärung. Rational, nicht zu rational, sondern zu einseitig materialistisch rational. So muss man das sagen.
Wissenschaftlich
orientiert. Nein, nicht wissenschaftlich, weil das Aufwachen ist eine absolut, oder kann betrachtet werden, eine absolut wissenschaftliche Angelegenheit.
Okay.
Sie sind zu einseitig materialistisch wissenschaftlich ausgerichtet. Und dabei auch noch zu sehr beschränkt auf die aristotelische Logik, das heißt die einfache Logik, statt die Relativitätstheorie. Die Relativitätstheorie ist auch in der Gesellschaft noch nicht wirklich angekommen. Die ganzen Argumentationsmuster und Deutungsmuster laufen nur nach ganz simpler Logik. Ne? Also da hat es eine Menge zu geschehen. Und man muss aufpassen, dass man nicht solche Dichotomien aufstellt wie Wissenschaft hier und Aufwachen da. Absolut verkehrt. Sondern hier ist es die rational-materialistische Wissenschaft und da ist es eine andere Wissenschaft.
Eine spirituelle?
Wenn man so will, eine spirituelle, eine geistige Wissenschaft eigentlich. Die ganzen Geisteswissenschaften sind mitgefragt, da ihren Beitrag zu leisten. Und die Psychologie, das, was ich vorhin erzählte über das Modell des Aufwachens, ist ein absolut wissenschaftlich formulierbares, überprüfbares und im wissenschaftlichen Raum behandelbare, mit Hypothesen versehbare Angelegenheit.
Also es ist sozusagen eine Wissenschaft, die die Spiritualität nicht ausschließt.
Genau, genau, genau.
Okay, vorhin hast du etwas gesagt von ernsthafter Spiritualität. Das ist nur für die ernsthafte Spiritualität. Das ist mir so aufgeschossen, weil ich dachte, was ist denn die nicht ernsthafte?
Das ist so die kindliche Spiritualität.
Was ist das?
Zum Beispiel ich schicke Briefe ans Universum, damit es in meinem Leben besser geht. Das ist kindlich. Als Kinder haben wir das gemacht. Wir haben Briefe geschrieben zum Weihnachtsmann und haben dann damit gerechnet und so, dass wir das auch bekamen. Das Kindliche daran ist nicht, dass man vom Universum etwas kriegt, sondern das Kindliche daran ist, zu glauben, dass ich Wünsche formulieren kann, dass ich weiß, was für mich gut ist und dass es dann da jemanden gibt, der diesen Wünschen entspricht. Das ist das Kindliche daran. Das Kindliche daran ist die Vorstellung, dass ich mit meinen Wünschen dafür sorgen kann, dass mein Leben glücklicher wird. Erwachsene Betrachtung bedeutet das Eingeständnis, dass ich niemals sagen kann, was mir jetzt gut tut oder nicht. Und dass ich definitiv niemals eine Aussage darüber treffen kann, ob ich mit der Alternative oder der Alternative glücklicher werde. Ob ich glücklicher werden werde, wenn ich das Haus bekomme oder die Wohnung oder wenn ich sie nicht bekomme. Und insofern hört man im Erwachsenen, wirklich erwachsenen Zustand, einfach auf, sich solche Wünsche auszumalen und damit natürlich auch Briefe ans Universum zu schicken. Das ist ein kindlicher Standpunkt.
Okay.
Und viele andere spirituelle Formen entspringen magischem Denken, das nur in der Kindheitsphase von ungefähr 3 bis 7 Jahre irgendwie eine Rolle spielt.
Was meinst du damit?
Magisches Denken. Magisches Denken ist, wenn ich meine Suppe aufesse, scheint die Sonne.
Achso, ja, gut.
Ja, aber nach dem Muster verläuft vieles von dem, was im esoterischen und spirituellen Raum so verläuft.
Und was denkst du über Engel? Aber es gibt ja viele Engelmedien, also Leute, die mit Engeln in Kontakt sind. Das ist ja auch eine andere Art von Spiritualität, aber es ist für mich
also
auch Spiritualität.
Das Erste, alle, die mit Engeln in Kontakt sind und von den Engeln etwas channeln, bringen Dinge zustande, die jeder Psychologiestudent im dritten Semester auch zustande bringt. Es wurde noch nie irgendeine gewaltige Weisheit gechannelt, die nicht jeder ordentliche Psychologiestudent mit 5 Selbsterfahrungskursen auch zustande bringen würde. Das kann einen skeptisch über die Herkunft dieser geschannelten Botschaften werden lassen. Was ich denke, ist Folgendes. Es sind da Menschen, die merken deutlich, dass sie Worte sprechen, dass Worte gesprochen werden, die sie selber nicht ausdenken und sprechen. So wie ich jetzt auch tue. Ich denke über die Worte nicht nach, die geschehen einfach. Mhm. Jeder Mensch kann diese Erfahrung machen, weil es gar kein Ich gibt, das diese Worte ausdenkt. Aber da diese Menschen in diesem ichhaften Rahmen denken, merken sie in bestimmten Zeiten, dass die Worte so von alleine kommen. Mhm. Weil sie jetzt denken, dass sie selber das nicht tun, denken sie, dass jemand anders ihnen diese Worte eingeben muss. Das ist aber gar nicht der Fall. Wir sprechen einfach so, wie jeder Mensch eigentlich spricht, nämlich, dass es geschieht, ohne dass ein Ich dabei ist. Das Zweite ist, selbstverständlich gibt es so etwas wie verschiedene Energieebenen. Wenn es das Absolute gibt, das offensichtlich eine Wirkung auf die materielle Existenz hat, die sich nämlich tatsächlich zu immer höherer Bewusstheit entwickelt hat im Laufe der Evolution. Ja? Vom Pantoffeltierchen bis zum Aufwachen gibt es offensichtlich eine Höherentwicklung, und es ist gut anzunehmen, dass diese Höherentwicklung daraus entsteht, dass es alles aus dem Absoluten entstanden ist und das Absolute weiterhin eine gewissermaßen einen Sog auf diese materielle Existenz hat, sich zum Aufwachen hinzubewegen. Der einzelne Mensch erlebt und erfährt diesen Sog, wenn er sich dem Tieferen öffnet, dass er nicht nur das Gefühl hat zu fallen, sondern sogar das Gefühl gezogen zu werden. Da wird dieser allgemeine Sog des Absoluten auf der unmittelbaren Erlebensebene erlebbar. Ah ja. Jetzt kann man sich vorstellen, dass das Absolute als vollständige Leere, um in die Existenz zu kommen, verschiedene energetische Stufen durchläuft. Dass es da also auch energetische Ebenen gibt, die wir als Engelebene bezeichnen können, die dann aber wiederum in etwas kindlicher Art als konkrete Personen sich vorgestellt wird. Ja, das ist auch so eine kindliche Art. Die kindliche Art ist, dem Mond eine Person zuzuordnen. Der scheint, um mir zu helfen, damit ich mich draußen nicht so dunkel fühle und nicht so allein. Ne? So ist das, entspricht das dem kindlichen Denken dieser energetischen Ebene, die aus dem Göttlichen oder dem Absoluten erwächst, bestimmte Personen, bestimmte Wesenheiten zuzuordnen, die man dann auch noch gewissermaßen sprachlich durch ein Medium miterfährt oder mitsprechen kann, aber da sollte erstmal irgendein Medium etwas mitteilen, was gewissermaßen intellektuell so anspruchsvoll ist, dass man sagt, oh je, das scheint nicht mehr irdischem Verstand zu entsprechen. Da warten wir alle noch drauf.
Okay. Und was ist mit den aufgestiegenen Meistern?
Das ist das Gleiche.
Aber das sind ja Leute, die mal gelebt haben.
Ja, es gibt aufgewachte Menschen, die... Wir wissen nicht, was nach dem Tod ist. Jeder, der glaubt zu wissen, was nach dem Tod ist, macht sich etwas vor. Es sind in der Geschichte viele Bilder entwickelt worden, auch die Buddhisten haben viele Bilder entwickelt, die bewirken sollen, dass der Mensch mehr Verantwortung hat und über seinen Tellerrand hinaussieht. Wenn man die Bilder als Realität nimmt, begibt man sich wieder auf die kindliche Ebene. In Wirklichkeit wissen wir nicht, was nach dem Tod ist. Und wir wissen auch nicht, ob es danach in irgendeiner Weise eine personale Existenz bleibt. Aber wenn jetzt erwachte Menschen nach dem Tod in einer personalen Existenz weiter existieren, dann werden sie sich da so verhalten, wie sich der erleuchtete Mensch auf der Erde auch verhält. Nämlich, indem sie alles annehmen, wie es ist, nichts wollen, nichts beeinflussen wollen und nichts tun. Und das werden sie nach dem Tod auch machen. Zu glauben, dass die jetzt plötzlich anfangen und Dinge machen und die Menschen beeinflussen und Botschaften schicken, das ist alles Quatsch. Ist alles unnötig.
Aber du hast doch gesagt, dass man auch gesogen wird vom Leben, also in eine bestimmte Richtung. Und was ist, wenn die oben Erwachten, die da gestorben sind, in diese Richtung gesogen werden, dass ein Medium ihnen das mit, also dass die zusammen in Verbindung tritt? Kann ja auch sein.
Das ist zu konkretistisch gedacht. Alle Bewusstseinsformen von alleine streben danach, sich zu materialisieren und zu manifestieren. Wenn bestimmte Dinge erkannt werden, dann können andere Menschen die leichter und schneller erkennen. Das nennt man morphogenetische Felder, so wurde es in der Wissenschaft genannt. Und das ist bei Mäusen und Ratten entdeckt, dass wenn Mäuse in New York etwas lernen, dann lernen die Mäuse in Australien dasselbe in einer viel schnelleren Zeit. Das hat man schon Shelbert hat das in den 70er, 80er Jahren wissenschaftlich erforscht und seitdem ist das bekannt als morphogenetische Felder. Das heißt, es existieren Bewusstseinsfelder, die angestoßen werden von einzelnen Schritten, die weitergehen und dazu führen, dass andere Menschen diese Schritte leichter gehen können. Das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass das Aufwachen in den letzten 20 Jahren sich zunehmend beschleunigt und immer mehr Menschen immer leichter aufwachen können.
Ist das der Sog, den du meinst?
Ja, das ist der Sog, den ich meine. Ich meine den Sog auf eine zweifache Weise. So wie es gibt den transzendenten Sog zum Aufwachen und zur Lehre. Und es gibt den immanenten Sog, das ist der Sog zur Liebe und zur Ganzheit. Das ist gewissermaßen der Sog, dem die Formen unterliegen, die Menschen, die einzelnen Lebewesen auf der Ebene dieses materiellen Daseins. Da gibt es auch einen Sog zur Ganzheit und zur Liebe, wenn man die einzelnen Wesen lässt und nicht allzu sehr behindert. Und dann gibt es den transzendenten Sog, das ist der Sog zum Aufwachen. Das sind zwei verschiedene Ebenen.
Okay. Ist das das, was du damit meinst? Dass, du hast in deinem Buch geschrieben, das Leben geschieht von allein, es lebt dich. Ist das das, was
ja,
du meinst?
Ja.
Ist es sozusagen sinnlos von mir zu denken, ich kann die Dinge steuern, weil egal, was ich im Prinzip in Angriff nehme, es wird sowieso am Ende so kommen, wie es kommen soll für mich?
Das klingt wiederum ein bisschen danach so, als wenn es vorher einen Plan gegeben hätte. Genau. Den hat es nicht gegeben.
Okay.
Das ist etwas, das entspricht wieder dem kindlichen Denken. Weil wenn ich nichts plane, dann muss es ja jemand anders tun. Zu erkennen, es gibt den Plan nicht, es gibt zwar den Sog, die Kraft, aber es gibt keinen Plan, das setzt erwachsenes Denken voraus. So der große weise Ramana sagte, die letzte Wirklichkeit ist, und er sagte das schon in den 40er Jahren, die letzte Wirklichkeit ist, es gibt weder einen freien Willen, also dass ich es alles bestimmen gestalten kann, noch gibt es Schicksal. Weder noch. Das bedeutet, dass wenn das Ich aus dem Weg tritt, dann kann das Leben leichter, eleganter und auch erfolgreicher geschehen. Eine kurze Fußnote. Man kennt das in der Psychologie. Da nennt man diese Zustände und Prozesse Flow. Das ist der Zustand, wo jemand eine Tätigkeit macht, wo das Ich für diese Zeit der Tätigkeit zurückgetreten ist. Und diese Tätigkeit ist das Maximum des Erfolgreichen, das dieser Mensch zu realisieren in der Lage ist. Dieses Flow hat noch nichts mit dem aufgewachten Zustand zu tun, aber ist ein Zurücktreten des Ichs während dieser Tätigkeit, des Bergsteigens, Klavierspielens und in verschiedenen Kontexten hat man diesen Flow-Prozesse erforscht. Das zeigt also, dass generell, wenn das Ich zurücktritt, die Dinge leichter, eleganter und besser verlaufen. Was war nochmal die Frage jetzt genau?
Dass alles vorherbestimmt ist?
Ach so, ja. Das, was ich also tun kann in meinem Leben, ist am besten das Ich zurücktreten lassen, stiller werden und den Prozess von alleine mehr geschehen lassen. Dann wird das Leben erfolgreicher werden. Und das, was dann geschieht, ist nicht etwas, was schon vorherbestimmt war, sondern etwas, was einfach das Ergebnis ist von Tausenden, von Millionen von einzelnen Bewusstseinsformen, Handlungen, die geschehen, dem Sog nach Ganzheit, Liebe und dem transzendenten Sog nach Leere und Stille hin, ausgesetzt den verschiedenen Ebenen, die da sind, gesellschaftliche Prozesse, historische Prozesse, deine eigene Vergangenheit, die sich da weiter entfaltet und. All das, diese Hunderten und Tausenden von Faktoren wirken dann dazu, dass ein konkretes Resultat in deinem Leben eintritt und verwirklicht wird. Und dieses Resultat wird besser sein, eleganter und anmutiger und mehr mit dir wirklich übereinstimmen, wenn das Ich mehr zurückgetreten ist und stiller geworden ist. Das wäre der Gedanke dabei. Und entspricht auch, soweit man das sagen kann, eigener Erfahrung und der Erfahrung mit anderen Menschen.